Ada. Heute das Morgen verstehen.
Zukunft gelingt vor allem dann, wenn ich aus meinen Möglichkeiten das Beste mache. So gesehen hat Deutschland noch etwas Nachholbedarf, denn während es wirtschaftlich derzeit ja bestens läuft, werden die daraus resultierenden Möglichkeiten, ein Fundament für eine erfolgreiche wirtschaftliche Zukunft zu schaffen, eher mäßig genutzt. Und das liegt vor allem an Vorbehalten gegenüber der Digitalisierung und der Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Was aber können Unternehmenslenker tun, um Ängste und Vorbehalte vor selbiger abzubauen? Welche Chancen hat Politik, Begeisterung statt Bedenken zu schüren? Und was bleibt vom Wirtschaftswunder, wenn analog und digital keine Optionen, sondern verschmelzende Realitäten sind? Darüber hat ADA-Herausgeberin Miriam Meckel beim Jahrestreffen der digitalen Bewegung, dem Giga-Gipfel in Sölden, mit zwei wirklich spannenden Gestalterinnen gesprochen, Staatsministerin Dorothee Bär und Künstler Tim Beresheim. Und weil das Ganze ein Mitschnitt einer Veranstaltung ist, bitten wir, die Qualität des Tons zu entschuldigen.
Wir wollen vielleicht mal, oder ich würde gerne einstarten mit etwas, was die Sängerin, die ihre ganze CD mit KI gemacht hat, eben gesungen hat. Sie hat nämlich gesungen einen schönen Satz: I wish I could sense beyond the present tense. Und das wollen wir doch mal versuchen, ein bisschen zu machen, dass wir so den Weitblick, den wir hier oben haben, nutzen, um auch mal ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Stellen wir uns doch mal das Jahr 2030 vor. Du, Doro, bist immer noch in Berlin Ministerin und du fährst aus Berlin in deinen Wahlkreis Bad Kissingen. Wie machst du das? Wie bewegst du dich fort? Was hast du dabei? Was machst du, während du auf der Reise bist? Und was siehst du, während du auf der Reise bist?
Also es wäre ja der Klassiker zu sagen, ich hoffe, dass ich nicht mehr fahren muss, sondern dann eben fliegen kann, individuell in meinen eigenen Wahlkreis, um dann auch schneller von A nach B kommen zu kommen. Aber tatsächlich finde ich es schon sehr gewagt zu überlegen, wo wir 2018 nicht wissen, was 2019 ist, dann und wo wir in meinem Job zumindest mit ganz vielen Menschen jeden Tag zu tun haben, die sich wünschen würden, mal auf der einen Seite über eine Legislaturperiode hinaus denken zu können und auf der anderen Seite aber trotzdem schon überfordert sind, wenn man so die Entwicklung des nächsten halben Jahres widerspiegelt. Also deswegen hoffe ich natürlich tatsächlich, erstens mal hoffe ich, auch wenn mir das jetzt keiner glaubt, dass ich im Jahr 2030 dann vielleicht noch was viel Cooleres machen kann. Und das vielleicht dann auch nochmal in einem anderen Land auf der Welt erleben darf. Aber losgelöst davon hoffe ich tatsächlich, dass die Wege wesentlich kürzer geworden sind und dass ich, wenn das Beamen noch nicht erfunden sein sollte, dann doch schneller zwischen Berlin und Bayern hin und her kommen kann. Was ich dabei habe, auch das ist wahrscheinlich eine schwierige Situation. Ich hoffe, dass ich dann von der Technik so nicht abhängig bin, weil da schon ganz viel anderes erledigt ist, dass man tatsächlich auch die Möglichkeit hat, den ein oder anderen Lieblingsmenschen dabei zu haben, um sich da noch austauschen zu können.
Also wenn ich das jetzt provokativ übersetze, dann bist du im Jahr 2030 ausgewandert, weil die deutsche Politik nichts auf die Reihe kriegt und sitzt mit deinem Mann in einem schönen Häuschen, wo du nirgendwo mehr hinfahren musst, weil Telearbeit die Gegenwart ist.
Oder vielleicht muss ich auch gar nicht mehr arbeiten. Das ist ja auch nicht notwendig.
Das wäre dann das gesunde Grundeinkommen, was wir heute auch schon hatten. Genau. Tim, wenn du versuchst, 2030 dir vorzustellen, auch wenn das weit weg ist, wie arbeitest du dann? Was hat sich vielleicht verändert?
Ich glaube, dass die Kunst ja spätestens seit der Moderne hat die ja inne geschrieben, dass das so ein Wetten auf die Zukunft ist. Das heißt, bei mir ist der Prozess ja so aufgestellt, dass ich eine steile These bearbeite und vielleicht sich in 20, 30 Jahren rausstellt, dass das, was jetzt kunstähnlich ist, Kunst geworden ist. Dass man dann so ein Modell arbeitet, was einen Kanon hervorruft. Man sagt, das ist was, worüber wir viel abholen können von außen. Und das heißt, ich glaube, dass mein Arbeiten sich wahrscheinlich noch stark mit dem Computer als Tool und Buddy und Werkzeug beschäftigt, aber ganz zentral den Menschen noch immer mit hat als bildtreibende Kraft mit Zeichnung, Fotografie und so weiter, um da ein Modell zu entwickeln mit dem Computer und dass dann in Zukunft immer noch an dem zeitgenössischen Bild gearbeitet wird. Das ist dann halt das zeitgenössische Bild von 2030. Welches Tool man dann im Computer und welche Möglichkeiten man hat, ist ja noch nicht denkbar.
Ich habe versucht, darüber nachzudenken, oder nicht nur versucht, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, was vielleicht der größte Unterschied zwischen euch sein könnte, und wage jetzt eine These, die ihr natürlich sofort challengen könnt. Wenn Tim anfängt, dann geht er, glaube ich, großes Risiko, indem er einfach einen Punkt setzt, einen Anfangspunkt setzt, und dann entsteht etwas, von dem du, glaube ich, keine konkrete Ahnung hast oder auch keine Zielvorstellung hast, wo das hingeht.
Nee, das ist komplettes Navigieren im unsicheren Terrain. So ist aber Kunst immer gewesen. Immer die Wette auf die Zukunft zu sagen, ich verfolge hier eine Spur, die Zeichen mehren sich und dichten sich und es kommt etwas bei rum, was diskutabel auch für mehrere ist. Das heißt, es ist reingeschrieben, dass in dem Moment, wo Kunst entsteht, noch nicht Kunst genannt werden kann, sondern die Sinnzuschreibung Jahrzehnte später passiert.
Das ist in der Politik schwierig, dass die Sinnzuschreibung Jahrzehnte später passiert. Da sind wir ja schon eben so weit, dass man vieles auch vergessen hat. Aber die Kernfrage ist doch vielleicht, warum...
Aber ich würde jetzt mal gerne die Definition wissen, wie du es bei mir dann siehst, im totalen Vergleich.
Das würde ich gerne nicht zurückgeben. Warum kann oder stimmt es, dass Politik eigentlich das Navigieren im unsicheren Raum, was gerade beim Thema KI so wahnsinnig notwendig wäre, eigentlich nicht kann? Aus genau den Zwängen, Wahlturnus etc., die du gerade schon angedeutet hast?
Also ich hätte jetzt genau nicht gedacht, dass das jetzt so eine ganz konkrete oder eine komplette... die komplette Umkehr der täglichen Arbeit ist, weil natürlich gibt es auch in der Politik keinen hypothetischen Kausalverlauf, dass man sagt, man macht jetzt mal das Gesetz, die Verordnung oder man diskutiert das und das Thema und macht es auf drei verschiedenen Strängen und schaut dann mal, was bei rumkommt, sondern man muss sich dann trotzdem für eins entscheiden und das ist auch unsicher und das sind manchmal ja ganz konkrete Themen, wie genau vor 10 Jahren, als wir die große Finanzkrise hatten, was war da richtig? Ist es da richtig gewesen, dass Lehman Brothers pleite gegangen sind? Hätte man gesagt, man hätte auch noch mal parallel sie gerettet, was wäre dann passiert oder was wäre mit unserer Automobilindustrie und jetzt nicht aufs Jahr 2018 und Diesel bezogen, sondern damals Abwrackprämie, ja oder nein, was wäre da passiert? Ich finde, das ist auch ein totales Navigieren in einem ganz unsicheren Raum, weil man sich überhaupt nicht vorstellen kann, theoretisch ja, was könnten die Folgen sein, aber praktisch und faktisch weiß man es eben auch nicht. Also es ist auch so ein Ausprobieren und dann hoffen, dass es schon irgendwie gut geht meistens.
Bist du denn persönlich zufrieden mit dem Risiko, mit der Risikobereitschaft, die es in der Politik gibt, so ein Thema wie KI zu gestalten im Moment?
Überhaupt nicht, weil wir halt immer mindestens eine Legislaturperiode zu langsam bei allem sind. Mindestens bei ganz vielen Bereichen sind wir 2 Perioden hinterher. Was natürlich ganz viel damit zu tun hat, dass wir zum Glück in einer Demokratie leben. Aber es ist natürlich schon extremst langsam. Und auf der anderen Seite hat man dann den einen oder anderen Chinesen, der einem jeden Tag sagt, wir bedauern euch, dass ihr eine Demokratie habt, weil ihr so wahnsinnig langsam seid, weil ihr einfach nicht mal was durchsetzen könnt. Das erlebe ich ganz oft. Also nicht nur, wenn ich in China bin, sondern auch zum Beispiel von der chinesischen Botschaft in Berlin, dass man das dann oft wieder gespiegelt bekommt, dass sie einen da auch nicht ernst nehmen, weil letztendlich kann man ja doch nichts durchsetzen. So, und dann gleichzeitig aber diese Demokratie hochzuhalten und zu sagen, ja, die ist langsam, aber hoffentlich können wir die uns auch noch lange erhalten, dass eben auch viel diskutiert wird, dass eben, so wie am Anfang von Lea da, verschiedene Thesen hingestellt wurden und man auch erlaubt, dass die wieder umgeschmissen werden oder dass man manches nochmal neu denkt. Das ist natürlich ein Privileg, aber klar, es passiert nicht wahnsinnig viel, wahnsinnig schnell, sondern immer mit einer extremen Verzögerung. Und deswegen schaffen wir es auch nie, bei irgendeiner Entwicklung mal vor die Welle zu kommen. Mal zu sagen, man macht jetzt mal was und alle sagen, oh, da ist aber jetzt mal die Politik und vor allem die deutsche Politik wesentlich weiter. Mir das von Hannes vorhin super gefallen. Ich könnte mir auch vorstellen, wir haben ja gerade wieder Haushaltsberatungen, auch mal durch KI den Bundeshaushalt tatsächlich mal nicht durch Teppichhändlerrunden und nicht durch Nachtsitzungen und nicht durch irgendwie, welcher Haushälter sitzt in welchem Wahlkreis und wer ist mit wem befreundet, sondern dass man dann tatsächlich auch mal schaut, was ist eigentlich durch künstliche Intelligenz, wie kann der Staatshaushalt am sinnvollsten mit der besten Kosten-Nutzen-Rechnung ausgerechnet werden, weil ich nämlich dann auch überzeugt bin, dass wir mehr in konsumtive, sondern mehr eben in Investitionen geben würden und nicht eben zu schauen, wie können wir da noch den einen oder anderen Rentner glücklich machen, weil die fleißigsten Wähler sind und die größte Gruppe stellen, sondern dass man dann tatsächlich mal sagt, hier in die Zukunft wird das Ganze investiert.
Heißt das, dass künstliche Intelligenz eigentlich eine bessere Regierungsfähigkeit uns bringen könnte, als das, was die Menschen derzeit machen?
Es wird immer danach nochmal bestimmt nachgesteuert werden und man wird viel in Frage stellen, einfach weil man es in Frage stellen muss, weil es dann auch natürlich nicht passt, wenn es zum eigenen Weltbild nicht mehr dazugehört. Aber es würde zumindest mal eine Grundlage bilden, wo es dann schon schwerer wäre zu sagen, man kommt mal davon weg. Also ich fand schon in der letzten Periode, das haben jetzt viele nicht mitbekommen, weil das jetzt nicht jeden, der hier so persönlich betrifft, aber was schon mal ganz krass war, die Erfahrung für viele Parlamentarier, als wir den neuen Bundesverkehrswegeplan aufgestellt haben, tatsächlich auch mal, auch da Kosten-Nutzen-Rechnung, wie viele Bürger sind betroffen, wie viele Fahrzeuge am Tag und was bringt es? Und dann waren natürlich für diejenigen, die irgendwo in der Ortsmitte wohnen, die sagen, wir fordern seit 50 Jahren die Ortsumfahrung. Und du weißt aber danach, dass aber da in den letzten Jahren 1000 Bürger weggezogen sind. Und du sagst, ich weiß, ihr fordert das, aber es ist nicht sinnvoll, das Steuergeld da einzusetzen, weil es woanders sinnvoller angelegt ist. Das tut natürlich erstmal weh, aber hat natürlich dann schon mehr gebracht, auch mal zu gucken, wo sind dann auch diese Gelder am sinnvollsten angelegt. Und das würde schon mal von der Diskussionsgrundlage wahnsinnig viel verändern.
Also das würde ich absolut unterstreichen. Ich glaube, das wäre eine ganz andere Herangehensweise und man müsste es dann jetzt nur operativ auch machen. Ne? Also KI im Grunde als Voraussetzung für Regierungsentscheiden, auch als Legitimation für das, was ansonsten extrem schwierig durchzusetzen ist, auch in einer Demokratie, wo eine Gruppe von Menschen eine Ortsumgehung fordert, obwohl die Lage sich verändert hat oder wo eine Bechsteinfledermaus eine ganze Autobahn verhindern darf, obwohl die nicht mal mitwählen durfte.
Also, aber es wird bitter, das will ich ja gar nicht abstreiten. Also es wird so bitter, dass ich auch jetzt nicht gleich dran glaube, dass sowas mal möglich ist, weil natürlich die Daseinsberechtigung von ein oder vom einen oder anderen vielleicht dann so stark in Frage gestellt wird und das möchte man natürlich auch nicht. Da habe ich auch ein Verständnis dafür. Das ist ja auch das, was gerade von Professor Drün angesprochen wurde, zu sagen, das sind wir eigentlich überhaupt notwendig. Wer möchte das schon gerne hören?
Jetzt nicht in die Angstneurose fallen.
Nein, überhaupt nicht.
Bleiben noch einen Moment.
Ich meine das ja positiv. Ja. Ich sage nur, es wäre notwendig, aber ich sehe es jetzt nicht schnell umsetzbar. Aber wie gesagt, der Ansatz ist auf jeden Fall diskussionswürdig.
Also wir haben jetzt in der Politik haben wir eine Idee, KI könnte sozusagen Entscheidungsvoraussetzung sein. Bei dir, Tim, ist es ganz anders. Du sagst, wenn ich das richtig sehe, Kunst ist erstmal das, was ich als Künstler tue. Und die KI ist ein Mittel, um ein Instrument.
Ja, genau.
Erzähl uns doch mal ein bisschen nochmal, wie genau arbeitest du an deinen Bildern? Wie funktioniert das?
Das funktioniert in so einer Werkstattsituation, dass wir ein Team sind mit mehreren Menschen, die Zeichnungen malen und so weiter. Und ich den Computer als Schmelztiegel benutze, um Bilder zu machen, die sich aus so einem kohärenten Bildsystem speisen. Also ich versuche ein Modell zu entwickeln, was jenseits der Moderne stattfindet. Das heißt, die Moderne ist ja in den Bildern getragen worden von der Collage, vom Readymade und so weiter. Und ich denke, dass wir mithilfe des Computers additiv jetzt Wissen hinten dran wapschen können in der Bilderwelt, die ein neues Modell zur Verfügung zu stellen, die mit unserem Alltag vielleicht ein bisschen mehr zu tun hat und die es auch ermöglicht, sich ein Bild von dieser multiperspektivischen Welt gerade zu machen. Und ganz konkret nutzen wir dann AI, um repetitive, quälende, mühsame Prozesse im Studio zu vereinfachen, geschmeidiger zu machen und eine höhere Geschwindigkeit zu entwickeln in der Bildgenese. Und zum anderen auch in so einer Customer-Service-Situation, das heißt als vermittelndes Element. Das wird bei uns eingesetzt in Ausstellungen, dass wir Facebook-Messenger-Bots hatten, die dann durch die Ausstellung leiten und Bilder die Option gaben, zu den Bildern mehr Hintergrundinformationen zu bekommen oder dass wir Augmented Reality Apps haben, die dann Prozesse am Bild transparent machen, weil man am Bild nicht ablesen kann, wie sie gemacht worden sind. Und da setzen wir das ganz bewusst ein, weil wir merken, dass bestimmte Vermittlungsprozesse und Modelle wegbrechen. Die Museen haben nicht mehr das Geld, die Galerien, Welt verändert sich, also alles ist da auch im Wandel befindlich, die Kunstkritik kommt nicht hinterher, das heißt, man muss das irgendwie alles selber wuppern und da kann AI stark bei helfen.
Hannes hat eben schon Walter Benjamin angesprochen, ja. Der ja auch ein Essay geschrieben hat vor vielen Jahrzehnten, wo er sozusagen seiner Sorge zum Ausdruck verhilft, dass die Kunst im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit irgendwie die Aura verliert. Was würdest du dagegen setzen?
Ich glaube, dass wir jetzt über eine andere Reproduzierbarkeit sprechen müssen. Es geht jetzt nicht mehr darum, dass wir wirklich eine Kopie, also eine Abbildung nochmal schaffen, eine weitere Abbildung, sondern dass wir über quasi die DNA eines Bildes, also wenn ich ein dreidimensionales Bild habe, was sich aus dem dreidimensionalen Raum speist und ich das dann nochmal augmentiere und erweitere, habe ich ja schon wieder eine andere Verdopplung. Über die müssen wir sprechen und da muss genau auch recht langsam Gesundheit hingeschaut werden. Und das in einem Tempo, was auch nur die Kunst gerade möglich macht, nämlich ein Piano-Tempo. Langsam hingucken, präzise hingucken, was viele machen, aber die Kunst hat ja noch eine andere Ökonomie. Wir haben ja immer noch trotz Materialaufwand und Arbeitsaufwand eine recht hohe Marge, wenn man auf dem Markt stattfindet. Und diese Marge erlaubt es sich, das Tempo so ein bisschen rauszunehmen und anders zu gucken.
Ein Piano-Tempo, um sich das anzugucken, was gerade in unserer Welt passiert. Also vielleicht auch der Moment der Verlangsamung, und um irgendwie mit der Informationsflut einmal in einem bedächtigen Moment umzugehen und wirklich was zu verstehen. Das ist ja eine Leistung, wie du sie gerade schön beschrieben hast, von Kunst. Hast du das Gefühl, dass in der Politik diese Momente eigentlich existieren, dass man wirklich die Chance hat, mal zusammenzusitzen, in Ruhe über das nachzudenken, was an rasanter Entwicklung, auf die wir schnell reagieren müssen, passiert, um daraus dann auch was zu machen, was wirklich den Herausforderungen gerecht wird?
Nee, das findet nicht statt. Und es findet aber nicht nur jetzt im Jahr 2018 nicht statt, sondern ich kann mich auch nicht erinnern, dass das in den letzten 20 Jahren so richtig stattgefunden hat, weil natürlich es zuzugeben, zum Beispiel mal, ich habe das auch gemerkt schon in meinen Anfangsjahren im Bundestag, und das ist jetzt auch schon 16 Jahre her, wenn man dann mal sich die Freiheit rausnehmen wollte, zu sagen bei einer Frage, die von dir oder deinen Kolleginnen und Kollegen gestellt werden, dass man nicht sofort auf alles eine Antwort hat oder dass man erst mal eine Nacht gerne drüber schlafen wollen würde, bevor man dann tatsächlich auch noch mal es länger durchdacht hat, dass es immer auch als absolutes Zeichen von Schwäche ausgelegt wird und dass man dann sagt, naja, nicht so im Thema drin oder man muss immer auf alles sofort eine Antwort haben. Das ist aber jetzt auch schon, ohne dass damals über künstliche Intelligenz diskutiert wurde, auch nicht möglich gewesen. Und wenn man sich mal mit denjenigen unterhält, die seit Jahrzehnten Politik machen, dann war das früher auch nicht anders, sondern da war auch so der Wunsch da, immer sofort schnell eine Antwort zu finden. Jetzt war schnell damals einmal am Tag in der Tagesschau vorkommen oder einmal früh irgendwo in einem Printmedium stattgefunden zu haben. Aber dieses Mal auch mal was noch mal zu ändern oder auch mal zweifeln zu dürfen, das wird tatsächlich nicht gewünscht. Und es wird aber auch so einem antrainiert, dass das eigentlich en vogue ist, es doch schneller zu tun. Und es gibt da immer dann auch mal so den Spruch, Hauptsache schnell und Hauptsache man hat dann was gesagt, damit man nicht so als sprachlos wahrgenommen wird. Und selbst wenn wir jetzt eine Klausurtagung machen, ich freue mich, dass wir jetzt im November die erste Klausurtagung machen vom Digitalkabinett, die stattfinden wird. Da machen wir es aber auch, und das muss jetzt nicht jeder twittern, aber ich sage es jetzt einfach mal ganz offen, wir machen das jetzt nicht in Meseberg, sondern ganz bewusst im Hasso-Plattner-Institut, obwohl es in Meseberg beschaulicher wäre. Warum? Weil dann sofort wieder ein Shitstorm käme, dass man sagt, ich meine, jetzt ziehen die sich nach Meseberg zurück. Ich meine, die wollen über Digitalisierung sprechen und gehen jetzt in so ein altes Haus. Natürlich müssen die da auch sich mit modernen Bildern umgeben und das wirkt dann dynamischer. Oder als der Digitalrat einberufen wurde, dem wurde nur Kompetenz zugemessen, weil einer ein T-Shirt und einer eine kurze Hose anhatte. Aber nicht, weil man dann hinter die Menschen geschaut hat, die da eigentlich jetzt die Kanzlerin beraten sollen an der Stelle. Also die Bilder sind ja vorhin auch mehrfach schon angesprochen worden. Da wird gerade bei uns schon wahnsinnig drauf geachtet und es wird dann weniger ins Hirn reingeschaut, sondern da spielen tatsächlich auch Tagungsorte, Äußerlichkeiten eine viel größere Rolle, gerade von denjenigen, die eigentlich bestreiten, dass ihnen das wichtig ist.
Aber das ist ja schon eine relativ frustrierende Bestandsaufnahme, die du jetzt machst.
Pragmatisch, würde ich mal sagen.
Ja, pragmatisch frustrierend, statt theoretisch frustrierend. Aber ich meine, wenn wir überlegen, dass wir jetzt darüber reden, wie können wir KI gemeinsam so anpacken und auch vermitteln in eine Bevölkerung, die manchmal doch sehr skeptisch ist hinein, dann müsste doch eigentlich sozusagen der Moment des Innehaltens ein wichtiger sein. Man müsste argumentieren können, im Zweifel für den Zweifel und gegen den Zwang, so dass man wirklich den Moment hat, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Kannst du, Tim, kannst du ihr irgendwie helfen an der Stelle, dass ein Ansatz aus deiner künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema heraus die Politik anders aufstellen könnte, inspirieren könnte?
Maximal blinder Fleck bei mir. Also meine Profession ist ja wirklich, sich um das Bild zu kümmern. Und da drumherum herrscht viel Ignoranz bei mir aus meiner Sicht. Das heißt, ich habe da keine Kompetenz. Meine Kompetenz beschränkt sich auf diese Inselbegabung am Bildchen rummachen. Und da würde ich mir keinen Tipp erlauben wollen.
Ist ja aber mal selten, dass sich jemand nicht traut, der Politik Ratschläge zu geben.
Ja, dann bin ich einer der wenigen.
Ich habe den einen gefunden.
Damit haben wir schon mal eine Innovation geprägt.
Super.
Heute. Das ist doch herrlich. Super. Ich würde gerne mal auf eine Begrifflichkeit kommen, die, glaube ich, uns auch ein bisschen in der Diskussion weiterhelfen kann. Wenn ich über deine Kunst lese, dann lese ich über Begriffe wie Hyperrealität oder Mixed Reality. Was ist Hyperrealität?
Ich glaube, damit wird, das ist ein Behelfsmittel von der Kunstkritik oder von Journalisten, um quasi dieses illusionistische Element, was meine Bilder inne geschrieben ist, dass sie so plastisch und reell und täuschend wirken. Das ist damit gemeint. Mir wäre es eher daran gelegen, dass man das als kohärentes Bildsystem versteht. Das heißt, dass man versteht, dass das aus einem Guss ist, dass es die Möglichkeit hatte, das sich aus verschiedenen Blickwinkeln anzuschauen. Und da sind wir aber noch nicht mit der Sprache. Wir sind noch nicht da, dass wir dieses multiperspektivische und diesen explosiven Blickwinkel des Künstlers nochmal neu zur Diskussion stellen. Aber das wäre aus meinem Prozess heraus gemeint, dass ich sage, meine Bilder sind so gemeint, dass ich zur Verfügung stelle, uneitel, ist der explosive Blickwinkel des Künstlers noch was wert oder ist dieses Augmentierte, dass man die Möglichkeit hätte, sich meine Bilder aus jedem Blickwinkel anzuschauen, ist das mehr wert?
Und wie ist die Antwort?
Wir haben noch keine passende. Also wir machen ja verschiedene Versuche. Meine persönliche ist, dass man am Tafelbild, an dem Ding, an der Wand immer noch sehr viel Neues ausmachen kann. Also ich lebe ja in einer konstanten Euphorie. Mithilfe des Computers ist ja jeden Tag ein neues Bild möglich. Mit den Tools, die dazukommen. Und ich bin nicht in der Not, wie der Maler mir wahnsinnig viel Neues einfallen lassen zu müssen in den Prozessen, sondern ich kann sagen, ich gucke mir die Tools an und versuche damit einen Umgang zu finden mit der Bilderwelt, die schon in der Welt ist, mithilfe des Computers. Das heißt, ich muss mir nur über diesen Umgang Gedanken machen. Das ist ein hocheuphorischer Zustand. Das macht sehr viel Freude.
Mhm. Ja. Wir haben gestern ja auch die App schon mal ausprobiert und sozusagen diesen wunderschön bemalten Mann in dieser wunderschönen Unterhose im Raum haben stehen sehen, in groß, in klein und so. Das war ja, alle haben es ausprobiert. Das ist ja schon der Ansatz der Verbindung zwischen menschlicher Intelligenz und künstlicher Intelligenz, die sich dann auch ganz wunderbar in deinen Kunstwerken zeigt. Und ich glaube, das ist ja auch das Thema, was wir gestalten müssen. Wenn wir über eine Zukunft reden, wie kriegen wir das Zusammenspiel oder die Komplementarität zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz hin? Wenn du mal überlegst, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir da gestalten müssen, um ja, eine faire Entwicklung, eine positive, chancenreiche, aber faire Entwicklung zu gewährleisten?
Ich glaube, das ist nur eines tatsächlich und das merke ich von Tag zu Tag immer mehr und ich bin dankbar, dass das heute auch schon von jedem, der hier oben war, so adressiert wurde, dass tatsächlich so der Mensch im Mittelpunkt unseres Handelns stehen muss. Und ich erlebe eben auch in meiner täglichen Arbeit, und ich stelle jetzt mal die steile These auf, dass ich diejenige hier im Raum bin, die am meisten zwischen diesen ganzen Welten hin und her rennt die ganze Zeit, nämlich einmal hier so Giga-Gipfel und alles so 50 ganz, ganz tolle Menschen und 50 Menschen, die von sich selber wahrscheinlich im stillen Kämmerlein behaupten würden, wir sind schon mal diejenigen, die es gecheckt haben, die es kapiert haben. Und wir machen hier Zukunft und wir sind ja auch viel weiter als viele andere. Und dann auf der anderen Seite fährt man von so einem Giga-Gipfel dann wieder in den CSU-Ortsverband oder in den Schützenverein oder läuft dann bei irgendeinem Festkommerz mit und hat dann Menschen, die tatsächlich, so wie es beschrieben wurde, und ich widerspreche dem Hannes da nur ungern, aber es ist schon eine Angst. Es ist natürlich eine sehr diffuse Angst, aber es ist mehr als Zweifel. Es sind richtig existenzielle Ängste und wir sind so weit weg von denen. Ich bin jeden Tag in Berlin auf den gleichen Veranstaltungen mit den immer gleichen Leuten, vielleicht auch noch mal in München oder in Köln und heute vielleicht auch in Sölden. Aber gleichzeitig finde ich, dass dieser Gap zwischen dem, was wir hier diskutieren, was ich total wichtig finde, notwendig finde und wo ich dankbar bin, dass hier so viele kluge Menschen sind, dass wir es trotzdem immer weniger runtergebrochen bekommen auf den einzelnen Wähler, die einzelne Wählerin, die Bürgerin, den Bürger, dass da immer mehr Abstand einfach entsteht und diese Schere, die wir immer beschrieben haben zwischen Arm und Reich, die ist tatsächlich mehr zwischen Schere zwischen denjenigen, die sagen, wir nehmen die Zukunft an und freudig an und sind total glücklich, die mitgestalten zu dürfen und wir sind an der Spitze der Bewegung und keiner von uns war zu Beginn der Industrialisierung dabei, aber jetzt bei der Digitalisierung sind wir, obwohl es noch ein Zeitalter der Exzesse ist, aber ganz vorne. Und die anderen, die eben sagen, so wie man es früher auch gesagt hat, ich mache da nicht mehr mit, das betrifft mich nicht mehr. Aber so wie Sie zu Recht gesagt haben, ich sehe das genauso mit dem Buchdruck. War auch eine Revolution, aber eine, wo man viel mehr Zeit hatte, sich damit zu beschäftigen. Und jetzt schafft man das eben nicht. Und das bringt einen vor Herausforderungen, natürlich in der Politik, in der Wirtschaft, aber auch als Mutter. Ja, natürlich ist das was anderes. Wie erzieht man heute seine Kinder? Und früher war man zu Hause, sind aus dem Wald heimgekommen, hört sich jetzt an, Mutter erzählt vom Krieg, aber es ist ja so. Wir sind nach Hause gekommen und man war im Zimmer und die Welt war in Ordnung. Und mit den ersten Touchpads war das halt nicht mehr der Fall, sondern da sind auch neue Herausforderungen. Schule, wo eine ganz große Spreizung ist und. Und da nehmen wir alle, nehme ich uns überhaupt nicht aus, da sind wir an der Spitze der Bewegung, die was tun müssen. Aber allein schaffen wir es nicht, weil das Vertrauen in Politiker natürlich auch grottenschlecht ist. Aber es muss jeder Einzelne dann auch noch als Botschafter hier heute sein und sich vielleicht dann auch mal vornehmen, nicht nur zum Giga-Gipfel zu fahren, sondern auch in Hintertupfelhausen so eine Veranstaltung zu machen und da mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und diese Ängste einfach wegzunehmen, weil die tatsächlich, Gott sei Dank, in der Regel mehr diffus sind als konkret. Und wenn man bei 80 Millionen, dann höre ich gleich auf, aber bei 80 Millionen jeden einzelnen Bürger 1:1 beatmen könnte, das wäre mein Wunsch, weil man für jeden einen Use Case herausarbeiten kann, warum die Digitalisierung für einen persönlich viel, viel, viel besser ist und viel mehr Vorteile bringt, als dass es Nachteile mit sich bringt.
Genau, also deshalb brauchen wir die digitale Bewegung. Das ist, glaube ich, ja die Idee, dass wir nicht hier als elitäre Truppe sitzen und dann alle nach Hause gehen mit einem Glas Champagner in der Hand und sagen, Mann, waren wir wieder super heute, sondern wir machen das. Lea hat gestern ein paar Beispiele gebracht, wie das sozusagen sich dann auch weiter rhizomatisiert in die Gesellschaft und wir wollen es ja auch mit unseren Medien, insbesondere auch mit Ada jetzt versuchen. Also das ist ein guter Punkt. Keine neue soziale Spaltung zwischen denen, die irgendwie wissen, was KI ist und glauben, dass die Riesenchancen für sie daraus entstehen und den anderen, die alle das Gefühl haben, sie werden komplett überrollt. Das darf auf keinen Fall passieren. Aber jetzt lasst uns noch mal dabei bleiben, was in dieser Mixed Reality, die du sozusagen in deinen Kunstwerken ja uns auch anbietest, was da denn passiert. Wir haben heute ganz viel darüber geredet, dass die künstliche Intelligenz vermenschlicht wird, dass wir sie sozusagen verstehbar machen müssen. Das ist auch durch Kunst sicherlich. Auch der Mann in Unterhose ist irgendwie eine Form von Annäherung, weil ich habe da eine Person, die ich da vor mir habe. Wir machen die künstliche Intelligenz menschlicher und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir machen die Menschen maschineller an vielen Stellen, indem wir immer stärker durchstandardisieren, was wir können müssen, wie wir denken müssen und so. Also wie so KPIs für Menschlichkeit, die sich jetzt langsam so in unserer Gesellschaft darstellen. Ist das der richtige Weg, das jetzt sozusagen über Kreuz zu sehen?
Bei mir ist es so, dass ich natürlich auch ganz stark die Ängste der Betrachter, die sind auch existent. Das heißt, die Abneigung oder sagen wir mal den Affekt, dass man das digitale Bild, was man nicht direkt dechiffrieren kann und nicht direkt verstehen kann, was damit gemeint ist, wird mit Ablehnung und einem Bestandsschutz der Moderne wird reagiert letztendlich. Und da ist auch dieser Begriff der Emotionalität ist da ganz wichtig. Das heißt, wir versuchen das immer auf ein versöhnliches Comic-Narrativ oder halt den Mann mit der Unterhose ein bisschen das da reinzubringen, um dem eine Komponente zu geben, wo man sich wiederfinden kann und wo es irgendwie cozy ist und warm. Man muss den Betrachter schon da einbetten, dass eine Kommunikation über das Bild überhaupt erst möglich ist und er nicht direkt mit dem Affekt reagiert. Und das funktioniert niedrigschwellig halt mit diesen Apps und so, dass man die warm da abholt und den in so eine Konstellation, einen Parameter so hinstellt, dass die sich in so einem Raum überhaupt bewegen und frei fühlen können.
Das wäre sozusagen so ein bisschen die Wohlfühl-KI, die ich auf diese Art und Weise erfahren kann. Das finde ich jetzt fast noch weniger schwierig. Ich finde, wenn man es andersrum sich vorstellt, dann wird es kompliziert. Also wenn wir uns vorstellen, dass KI nicht nur so zum Wohlfühlen ist, sondern dass sie menschliche Züge bekommt. Auch diese Diskussion haben wir ja. Also stellen wir uns mal vor, ein selbstfahrendes Auto, das menschlich reagiert. Das würde anfangen
zu trinken?
Zu trinken, zu rauchen am Steuer, unglaublich. Es würde anfangen, um Parkplätze zu tricksen. Es würde Gruppen bilden, die andere beim Überholen von der Benutzung der Autobahn ausschließen. Also man würde sich, diese KI wäre, glaube ich, ziemlich grauenhaft, oder? Wenn wir da anfangen,
Was glaubst du? Mir hat neulich jemand KI so erklärt, dass wir die erst dann erreicht haben, wenn der Rasenmäherroboter genauso wenig Bock hat, Rasen zu mähen, wie man selber. Also dann wären wir weit genug in der Entwicklung. Das trifft es wahrscheinlich ganz gut. Und genau das sind natürlich die Vorteile beim autonomen Fahren. Genau das Gegenteil von dem, du sagst, dass es eben nicht diese menschlichen Züge hat. Und insofern, der Matthias hat vorhin ganz am Anfang gesagt, dass für ihn die Essenz ist, das Denken des Menschen, ich würde es eher so nochmal auf das Lieben des Menschen beziehen. Das glaube ich eben nicht, dass das möglich ist. Die gleiche Empathie und die gleichen auch wirren Gefühle. Ich meine, es hat ja jeder auch ganz unterschiedliche und widerstreitende Gefühle in sich, ob das tatsächlich dann auch so maschinell wieder zu spiegeln ist. Ich glaube es nicht oder vielleicht will man es auch nicht glauben.
Kannst du dir vorstellen, eine Maschine zu lieben im Jahr 2030, Wolfgang, wenn dein Mann jetzt weghört?
Oh, ach Gott, ich sage alles auch vor meinem Mann, der kennt mich. Eine Maschine liebe, ja, es ist ja immer so eine Definition, wenn man zum Beispiel sagt, so, ich liebe mein neues Handy oder ich liebe mein neues Auto. Es gibt ja die Kategorie von Menschen, die das sowieso immer so sagen und da großzügiger sind.
Aber so meine ich es nicht.
Ich weiß schon, lieben, wahrscheinlich, weiß ich nicht. Wobei, wenn man jetzt so mit diesen wirklich süßen Hunderobotern, das ist schon, wo man echt so schwach werden kann.
Ich fange jetzt gerade an, mir Sorgen zu machen.
Nee, okay. Das ist super, vor allem gerade, wenn man Allergie hat oder wenn man halt sagt, man muss kein Pupu wegmachen. Das ist schon nochmal eine Dimension, die man sich dann, ja, aber es ist dann auch sehr vermenschlicht oder vertierlicht in dem Fall.
Kannst du dir vorstellen, eine Maschine zu lieben?
Schwierig. Also den Computer als Buddy und Kumpel, das ist ja schon ein sehr warmes, melancholisches Gefühl. Das kann ich jetzt schon behaupten. Aber ob sich das steigert, ist, will ich nicht ausschließen. Aber
wenn wir jetzt nochmal diese Komplementarität...
Kannst du dir das vorstellen?
Ehrlich gesagt, ja. Also, ob ich mir das vorstellen möchte, ist eine andere Frage. Aber das ist ja eine theoretische Auseinandersetzung mit einer Konstellation, die aus meiner jetzigen Betrachtung heraus irgendwie seltsam scheint. Ich glaube, man muss es beantworten aus dem, was Liebe ist, nämlich die spontane, unsteuerbare Überwältigung. Und wenn eine Maschine sich so entwickelt, dass sie tatsächlich für mich eine Persönlichkeit darstellt, warum nicht? Klar.
Also ich sag mal, ich habe eine ganz starkes Erleben gehabt in der Zeit, als ich familienpolitische Sprecherin war und auch für Senioren und so zuständig war. Und wir im Bundestag die Debatte hatten, Sterbehilfe versus Sterbebegleitung. Und da war es tatsächlich bei ganz vielen, die ganz bewusst sich mal entscheiden wollen, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Und zwar diejenigen, die das tun wollen, aufgrund der Tatsache, niemanden mehr zur Last fallen zu wollen oder auch niemanden mehr zu haben. Dass es da auch ganz viele Studien gab, dass schon Maschinen in welcher Form auch immer Einzug ins Leben gehalten haben und da dann tatsächlich, ob das jetzt Liebe war, ja oder nein, aber zumindest war es Zuwendung, Aufmerksamkeit und bis zum gewissen Grad eben ein Ersatz für bestimmte Gefühle, dass der Wunsch, sich selbst oder im eigenen Leben ein Ende zu setzen, weggefallen ist. Und deswegen finde ich es schon eine Frage, wo man nicht so einfach drüber hinweggehen kann und wo man nicht sowas nicht kategorisch ausschließen sollte, ohne, genau, ich sehe das auch so, dass man sich einfach überlegen muss, will man das, aber ausschließen sollte man vielleicht so einen Gedanken auch nicht.
Das ist ein schönes Beispiel, wo ganz neue Dimensionen entstehen können in der Interaktion von Mensch und Maschine und wo wir eben in Bereiche denken, auf die man nicht sofort kommt, aber wo wir vielleicht von der Kunst lernen können und wo wir in der Politik was draus machen können. Ich würde gerne eine Sekunde noch nutzen, ein Bild zu zeigen. Können wir das mal einmal einspielen? Das Bild, das ich gestern Becky geschickt habe. Da ist es. Wenn ihr mal da drauf schaut, könnt ihr das sehen?
Nee, eigentlich nicht. Nee, geht schon.
Ganz spontane Assoziation. Was ist das? Tim.
Sixtinische Kapelle? Ja, hätte ich auch gesagt.
Sieht nach einem Mosaik aus für mich, aber ich habe auch die Sonnenbrille an.
Also nach einem Mosaik sieht es aus, Sixtinische Kapelle, Michelangelo, die Schaffung Adams. Okay, das ist das erste Selbstporträt einer künstlichen Intelligenz, was vor 5 Tagen produziert worden ist und wo man merkt, auch künstliche Intelligenz hat kulturhistorische, kunsthistorische Kompetenz und greift auf das zurück, was besteht. Wir können uns jetzt entscheiden, ob wir das als gute oder als schlechte Nachricht bewerten. Ja. Vielen Dank an euch beide.
Dankeschön. Danke. Dankeschön.
Ada. Heute das Morgen verstehen.